Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Dr. Maja Krischer bei uns im Podcast. Und wir sprechen heute über Borderline bei Kindern und Jugendlichen. Hallo Frau Krischer, schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Dankeschön. Und wieder hören.
Die, hallo, liebe Frau Busch.
Hallo. Die Damen und Herren Zuhörer hören uns ja nur, die sehen uns ja nicht. Frau Krischer, Sie sind Leiterin der Tagesklinik für Jugendliche mit Persönlichkeitsentwicklungsstörungen und leitende Psychologin und analytische Psychotherapeutin in der Traumaambulanz der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der KJP der Uniklinik. Zudem sind Sie Autorin und auch in der Lehre tätig. Das sind schon ganz schön viele Aufgabenbereiche. Und das ist auch fast, das ist so ein dicker Brocken, um das alles auszusprechen mit so viel Psycho. Erzählen Sie doch unseren ZuhörerInnen noch mal ein bisschen, wie Ihr Alltag aussieht und was Sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie geführt hat.
Ja, danke schön für die Einladung, liebe Frau Busch.
Sehr gerne.
Ich fange mal an. Ich dachte auch gerade, es ist ganz schön kompliziert, die ganzen Titel der Klinik erstmal zu sagen. Ja, also, ich fange mit meinem Alltag an. Mein Alltag sieht so aus, dass ich jeden Morgen in der Uniklinik bin und dort verschiedene Aufgaben habe. Einen großen Umfang stellt dar, dass ich mein Team der Jugendlichen Tagesklinik supervidiere, dort sehr viele Besprechungen habe, Jugendliche sehe, die sich vorstellen können, sich in der Tagesklinik behandeln zu lassen. Es natürlich auch diverse Besprechungen gibt, Anamnesen, also sprich, dass wir Eltern zu dem Lebenslauf ihrer Kinder befragen und eigentlich mehr die Begleitung der psychotherapeutischen Arbeit in der Uniklinik. Darüber hinaus auch noch die Supervision der Traumaambulanz für Kinder und Jugendliche, die ich auch schon sehr lange innehabe, was eigentlich eine ganz gute Kombination darstellt.
Schön, aber wirklich viel, also muss ich sagen. Aber ich habe Sie ja auch immer umtriebig erlebt und sehr vielseitig. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Worte Persönlichkeitsstörung, Borderline, Trauma, das hatten wir gerade schon mal. Vielleicht können Sie zunächst noch mal einordnen, welche Persönlichkeitsstörungen gibt es denn überhaupt im Kindes- und Jugendalter und mit welcher Häufigkeit und wie, damit wir uns unserem Kernthema annähern, mit welcher Häufigkeit haben wir es denn mit Borderline zu tun?
Da hole ich ein bisschen aus. Denn wie Sie ja wahrscheinlich wissen, ist das Thema Persönlichkeitsstörungen eigentlich eins, was so im gesamten klinischen, psychotherapeutischen, psychiatrischen Umfeld eigentlich erst so seit 10 bis 15 Jahren benannt wird. Vorher, auch abhängig von den Klassifikationssystemen, die diagnostische psychische Störung diagnostisch klassifizieren, die das zunächst mal lange Zeit als ein Muster von Beeinträchtigung und Leid definiert haben und was sich so schlecht vereinbaren ließ mit dem Entwicklungsgedanken, der ja bei Kindern und Jugendlichen immer eine Rolle spielt. Und dementsprechend gab es sehr lange Jahre Zurückhaltung überhaupt, das Wort und die Diagnose Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen zu stellen. Und da ich selbst auch in der Forschung tätig bin, auch zu diesem Feld habilitiert habe, habe ich die Entwicklung sehr genau mitbekommen, dass es eben da sehr lange in der Forschung, auf Tagung, aber erst recht so im klinischen und psychotherapeutischen Bereich eine große Zurückhaltung gab. Insofern ist es für mich zunächst mal eher etwas Neues und Verwunderliches und letztlich auch Erfreuliches, dass Sie sofort so drauf zugehen und die Frage danach stellen. Und inzwischen, also zurück zu meinem gedanklichen Faden, inzwischen ist es so, dass sich über die Forschungsergebnisse, aber auch die klinische psychotherapeutische Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre in dem Feld vieles geändert hat und man auch davon weggegangen ist, überhaupt von einem Muster, was quasi unveränderlich ist oder auch eben ein eher Erwachsenenmuster betrifft, weggegangen und hat über diverse auch lang Zeit Untersuchungen mit zunächst auch erwachsenen Patienten mit Persönlichkeitsstörungen festgestellt, so fest, stabil und unveränderlich sind die gar nicht. Und auch, dass das Leiden früher anfängt oder eben auch die Besonderheiten und die psychischen Symptome und all das an Problemen, was in die Behandlung führt, eigentlich früher anzusiedeln ist. Und ist auch von Beginn an die Frage war, ist das nicht künstlich zu sagen, ab dem Alter von 18 liegt eine Persönlichkeitsstörung vor, aber mit 16 noch nicht. Also aus all diesen Gründen ist das mehr und mehr revidiert worden, sodass inzwischen man jetzt sogar bei den neuen Klassifikationssystemen alle Altersgrenzen aufgehoben hat und gesagt hat, naja, also zu empfehlen ist eigentlich auch mindestens ab dem Alter von 12 Jahren Persönlichkeitsstörung schon zu benennen. Insofern habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, um zunächst mal überhaupt noch mal einzuordnen, dass das ein relativ noch neues Thema ist und ich auch immer noch so im praktisch-klinischen Bereich viel Zurückhaltung feststelle, überhaupt das zu benennen diagnostisch. Aber da kommen wir wahrscheinlich im Verlauf noch mal drauf, inwiefern es aber auch zu empfehlen ist oder lohnenswert ist. Und um zu der Frage zu den Zahlen zurückzukommen, würde man so sagen, in den letzten 5 Jahren, auch da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, seit der Pandemie vielleicht nochmal mehr, sehen wir immer jüngere Kinder und immer mehr Kinder und Jugendliche, die sich wegen Schwierigkeiten vorstellen, die in den Bereich der Persönlichkeitsstörung gehören. Also das heißt, wir sind uns gar nicht so sicher, ob die zahlenmäßig so sehr zunehmen, aber zumindest die Symptomatik ist schon früher im klinischen, psychotherapeutischen Bereich zu sehen, spielt zahlenmäßig eine immer größere Rolle.
Das ist ja sowieso so ein Phänomen, ne? Sie haben das gerade so im Nebensatz ganz geschickt schon ausgedrückt. Wir sehen mehr. Sind es wirklich mehr oder ist man auch wachsamer geworden? Gibt es schneller der Weg zum Arzt? Ist das vielleicht sogar ein Ergebnis der Entstigmatisierung oder gibt es wirklich mehr seit Corona? Und als Sie eben sagten, naja, wir müssen uns vielleicht gleich auch nochmal darüber unterhalten, ob das immer sinnvoll ist zu benennen, ist mir so der Gedanke gekommen, im Sinne des Stigmas muss man das ja wirklich mal von verschiedenen Seiten betrachten, denn für einen Erwachsenen mag das irgendwann auch sehr erhellend und vielleicht auch manchmal lösend sein, im Sinne von, ich weiß jetzt, womit ich es zu tun habe. Für Kinder und Jugendliche kann das auch ein schreckliches Etikett und damit auch ein Stigma sein, ne? Mit einer Diagnose durch die Welt zu gehen. Und
also da sind ja zwei Aspekte in Ihrer Frage. Zum einen, das gehört ja in Ihren Bereich, die Entstigmatisierung überhaupt von psychischen Erkrankungen auch sich vorgenommen zu haben. Und da haben Sie ja vieles auch schon geleistet. Also insofern zum ersten Aspekt Ihrer Frage. Ganz bestimmt gibt es eine ja schon auch länger zurückgehende Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einerseits. Andererseits könnte man aber auch sich die gesellschaftliche Frage stellen, ob vielleicht auch mehr Probleme bei Kindern und Jugendlichen psychopathologisiert oder pathologisiert werden. Also vielleicht beides. Ich finde immer wichtig, dass man das auch unter verschiedenen Aspekten sieht. Weil mir ist natürlich so als Fachperson immer wichtig wäre, auch die verschiedenen Aspekte zu beleuchten, die ja auch diagnostisch nicht so einfach immer zu klären und aufzuhellen sind. Zum zweiten Aspekt Ihrer Frage. Das war ja genau die Problematik, weshalb es so eine große, auch berechtigte Zurückhaltung gab. Persönlichkeitsstörung als damals angesehenes Störungsbild, was nicht veränderlich ist, schwer therapierbar ist, das zu früh als stigmatisierend, aber auch als festlegend in der Eigenwahrnehmung von einer Jugendlichen, einem Jugendlichen schon so zu benennen. Also insofern sind beide Aspekte ja auch berechtigt. Und der Aspekt, der mich aber in den letzten Jahren und auch im Moment, da gebe ich auch im Grunde so den wissenschaftlichen Forschungsstand, nicht unbedingt den klinischen Stand wieder, würde man sagen, ja, aber wenn es doch gute Behandlungsmöglichkeiten gibt, dann wäre es doch sinnvoll, eher früher zu diagnostizieren und die Möglichkeiten, ein genaues Verständnis für die Jugendlichen in ihrer Problematik zu benennen, aber auch ein Behandlungsangebot machen zu können. Und würde man das dann wiederum nicht tun, dann wäre ja auch etwas verloren für die Jugendlichen. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also nochmal einfacher gesagt, es ist ja auch so, dass Jugendliche sich erkannt fühlen mit den Spezifika einer Persönlichkeitsstörung, die eben Bestimmtes umfassen, was in anderen Diagnosen so nicht enthalten ist. Und das besondere Leid auch in den Blick nimmt und auch für Behandlungen in den Blick nimmt. Also insofern vielschichtig. Sie merken, das kann ich jetzt gar nicht so mit einem Satz direkt beantworten, sondern es sind eben verschiedene Aspekte da drin.
Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen, wir werden mal ein bisschen konkreter. Eine Definition für Borderline, wie sieht die aus?
Schon da werden Sie mich nicht auf einen Halbsatz festlegen können, weil es eine komplexe Problematik ist. Ich würde mal zunächst mal, weil ich finde das sehr griffig, ich nehme mal zur Definition zunächst mal von Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen. Und da hatten Sie eben nachgefragt, die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist sicherlich die am häufigsten auftretende, die Personen, die am häufigsten Hilfe ersuchen, aufgrund der Vielzahl ihrer Probleme. Was aber allen Persönlichkeitsstörungen, es gibt ja verschiedene, da wird auch viel diskutiert drüber, welche tauchen am ehesten auf, welche haben die griffigsten Beschreibungen und können wirklich die individuellen Probleme klassifikatorisch zusammenfassen. Hat jetzt das neue deutschsprachige und europäische Klassifikationssystem ICD-11, finde ich, eine ganz gelungene Beschreibung vorgelegt. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber es ist schon teilveröffentlicht, sodass man das auch schon nachlesen kann. Und die haben eine ganz gelungene Beschreibung gemacht und fassen zusammen, allen Persönlichkeitsstörungen liegen zwei zentrale Schwierigkeiten zugrunde. Zum einen die immense Problematik, das eigene Selbst als in sich stimmig, geschlossen, kontinuierlich zu erleben, und zum anderen darauf beruhend die Schwierigkeit, im Kontakt mit anderen sich einheitlich zu erleben. Und wenn ich das beschreibe, merkt man schon, das ist schwierig, das ist komplex. Also als die zwei Bausteine, die eben definiert sind als die Schwierigkeiten und die sich dann zum Beispiel in Schwierigkeiten in einer Hypersensibilität zeigen, in Schwierigkeiten, Gefühle anderer zu entschlüsseln, empathisch zu reagieren. Also all das, was quasi zugrunde, was eine Persönlichkeit, wir alle haben ja eine Persönlichkeit, also was die den Problembereich betrifft, also dass das selbst zu verschiedenen Zeitpunkten ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, was ja ein hohes Stabilitätsgefühl macht. Und wenn man sich das so vorstellt, ist das natürlich mit einer bestimmten Gefühlssituation verbunden. Und die Gefühlssituation ist ein dauerndes Schwanken und die fehlende Toleranz von all den Bandbreiten an Enttäuschungsgefühlen, an Glücksgefühlen, an Frustrationsgefühlen. Also es macht Dauerstress. Das ist eigentlich das, was man sagt, das liegt allen Persönlichkeitsstörungen zugrunde. Und Borderline ist nochmal was Besonderes.
Also Borderline hat hier eine besondere Ausprägung, meinen Sie?
Nee, sondern das ist quasi das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das, was Persönlichkeitsstörung als die innere Basis, die Wahrnehmungsbasis, also die Wahrnehmung von sich selbst und von den anderen zugrunde liegt und was eben sich unterscheidet und viel Leid macht im Unterschied zu einer anderen Persönlichkeit.
Und was ist bei Borderline
besonders? Genau. Und bei Borderline kommt noch dazu ein besonderes, die Spezifika, die im emotionalen Bereich sind, eine ausgeprägte Impulsivität zum Beispiel, Gefühle von Leere, größte Schwierigkeiten mit dem Gefühl des Verlassenwerdens umzugehen. Die Impulsivität, die sich oft in verschiedenen Bereichen ausdrückt, was viel Symptome und Schwierigkeiten macht. Also die Schwierigkeit mit Gefühlen umzugehen, was ich eben ja schon als grundlegend beschrieben habe, was dann versucht wird auszugleichen über impulsives Agieren, wie zum Beispiel Selbstverletzung, das ist das, wofür Borderline ja am bekanntesten ist, aber auch selbstschädigendes Verhalten, der Versuch, möglichst schnell über Drogen, Abusus zum Beispiel, Alkohol, über alle möglichen Stimulationen, bestimmte Gefühle zu, entweder leere Gefühle auszugleichen oder auch schwere Frustrationsgefühle. Und das macht eine Menge Symptome. Das ist jetzt so in Kurzfassung
beschrieben. Aber Symptome finde ich spannend. Das wäre eh meine nächste Frage gewesen. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie so ein Borderline-Jugendlicher, Jugendliche so in der Regel daherkommt. Also wenn die sich so bei Ihnen vorstellen, was ist so, was erleben Sie da oder was berichten auch die Eltern?
Also, da würde ich wieder ein bisschen ausholen, weil das ist ja genau das Problem. Bis ja überhaupt die Diagnose Borderline gestellt worden ist, sind die in der Regel zunächst mal kommen die ja in Behandlung wegen diverser Symptome. Und das Besondere bei den Borderline-Jugendlichen ist das, dass die Symptome oft sehr wechseln. Also, die kommen zum Beispiel durch die Bank eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt wegen depressiver Einbrüche. Kann aber genauso sein, dass schwerere Essstörungen zunächst mal den Beginn, den Einstieg bilden für die Behandlungssuche. Oder wiederum auch das bekannte selbstschädigende Verhalten, das Selbstverletzen fällt auf, in der Schule beispielsweise zum ersten Mal, ist bis dahin ganz verborgen worden. Es kann aber auch, Panikattacken sind relativ typisch. Und was als erstes überhaupt mich aus fachlicher Sicht an eine Borderline-Persönlichkeitsstörung denken lassen würde, wäre der Wechsel der Symptome. Also es taucht erst das eine Symptom auf, deswegen ist Behandlung schon aufgesucht worden und auch eine Behandlung erfolgt, aber dann schlägt oder taucht ein ganz anderes Symptom auf und alles dreht sich so um umschlagende Affekte oder eben überhaupt den Umgang mit Gefühlen. Also eigentlich affektbezogene Schwierigkeiten. Panikattacken ist ja eine Form der Angststörung. Depressivität ist wiederum ja ganz andere affektbezogene Problematik. Und wenn es so viele verschiedene Symptome gibt, dann würde ich schon als erstes daran denken, dass vielleicht eine Persönlichkeitsstörung im Hintergrund schlummern könnte. Aber nur aufgrund der Symptome kann man es sicherlich nicht festmachen. Aber das führt in die Behandlung. Und die Pandemie, weil Sie eben darauf ansprachen, würde ich jetzt auch eher nicht so verstehen, als ob ich glaube, dass die Pandemie Krisen hervorgebracht hat. Durch den Wegfall von sozialen, ich würde sagen auch Spiegelerfahrungen, auch beruhigenden Spiegelerfahrungen, würde ich das so nennen. Also andere Menschen melden ja auch was zurück, kann aber auch das Gegenteil, kann auch was für manche Jugendliche auch die ganz entlastend gewesen sein, dass sie gar nicht mehr schulische Aufgaben erfüllen müssten. Aber viele sind sicherlich in die Krise geraten. Ich würde aber natürlich nicht sagen, dass die Pandemie hat keine Persönlichkeitsstörung hervorgebracht, sondern eher zum Ausdruck gebracht durch Krisenhaftes. Und sehr häufig bringt ja auch Krisenhaftes überhaupt in die Behandlung, sodass, wenn Sie fragen, was bringt die Behandlung, suizidale Krisen bringt sehr häufig in die Behandlung, also plötzliche Lebensmüdigkeit, das Gefühl zu haben, ich kann eigentlich es gar nicht mehr aushalten mit meinem Leben. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit Stressgefühlen umgehen kann. Das hat auf jeden Fall zugenommen. Da gibt es auch Studien zu. Im Laufe der Pandemie, je länger die Lockdowns angedauert haben, das war ganz sicherlich ein Effekt.
Ich glaube, die Pandemie war so eine Art Beschleuniger für manche Sachen, ne? Oder so ein, ja, der hat Sachen hervorgebracht, die wir sonst die sonst nicht so hervorgetreten wären, zumindest nicht in dieser Masse oder in dieser Geschwindigkeit. Ne? Sind die Symptome denn, oder ist das, wie die Borderline daherkommt, anders bei Kindern und Jugendlichen und bei Erwachsenen?
In der Symptomatik schon ein bisschen. Ich habe einen Bereich noch ausgelassen, weil ich zunächst mal so auf die Symptome abgestellt habe. Also der ganze Bereich der Beziehungsproblematik, der ja so darunter liegt und das, wenn man sich das vorstellt, wenn das innere Gefühl des Selbst zu wenig einheitlich ist, zu Zerrissenheitsgefühl damit verbunden sind, ist das Denken in Schwarz-Weiß, das Schwanken in der Wahrnehmung von einem Selbst und den anderen eigentlich ja so das Wesentliche, was so den Symptomen zugrunde liegt. Und jetzt kommt ab dem späten Kindesalter, also ab eigentlich der allmählichen Loslösung und Individuation eines Kindes, kommt ja auch noch Identitätsschwierigkeiten bei allen, bei uns allen in dem Alter hinzu. Und das lässt eigentlich die Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen dramatischer aussehen. Also häufig zum Beispiel hören wir auch von Eltern, dass die Jugendlichen oder die Kinder, dass eigentlich im Kindesalter gar nichts an Auffälligkeiten aufgetaucht ist. Und ganz plötzlich mit dem Jugendalter kommt eine krisenhafte Zuspitzung und eine dramatische Zuspitzung, die vorher so nicht absehbar gewesen ist. Gleichzeitig sehen wir oft aus einer psychotherapeutischen Sicht sehr wohl Vorboten im Kindesalter, aber die doch irgendwie ganz gut kompensiert waren von den Kindern. Und mit dem Jugendalter bricht eben durch Individuation, aber durch auch krisenhafte Zusammenhänge, bricht die Symptomatik oft dramatischer hervor als bei Erwachsenen. Von der strukturellen, also von der Persönlichkeit, von der inneren, dem inneren Persönlichkeitsgerüst oder Struktur unterscheidet sich das nicht so sehr, sondern all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sind ja eigentlich eher so innere Zusammenhänge. Aber oft wirkt es sehr dramatisch. Was dazu kommt, ist ja, dass Kinder und Jugendliche ja auch noch so weit in Entwicklung sind, dass die ja zunächst mal alle möglichen Entwicklungsaufgaben schulischer Art irgendwie dafür Wege finden müssen, damit zurechtzukommen. Da ist ja noch so gar kein ruhiges Fahrwasser sozusagen. Das macht das auch oft dramatischer. Also womit geht zum Beispiel auch die Problematik von Borderline-Persönlichkeiten im Jugendalter einher? Die gehen nicht zur Schule. Der gesamte soziale Bereich bricht zusammen. Die gehen eigentlich gar nicht mehr raus zum Beispiel. Das ist ja hochdramatisch für Familien. Und gleichzeitig hängt ja auch wie so ein Damoklesschwert über den Familien. Ne? Irgendwie muss doch mein Kind auch in die Schule weiterhin gehen und auch irgendwie die nächsten Entwicklungsschritte absolvieren. Also das ist eigentlich das, was ich meine, was sich unterscheidet. Verstehen. Ja. Jetzt nur so von der Problematik.
Mhm. Ich hake noch mal an einer anderen Stelle ein, weil Sie eben sagten, also das lässt mich dann am, dieser Wechsel lässt mich am ehesten an Borderline denken, aber da sind wir quasi von der Diagnose noch entfernt. Wie diagnostiziert man denn? Also wann wissen Sie, ja, das ist jetzt eine Borderline-Erkrankung?
Also das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, dafür gibt es ja diagnostische Interviews. Also es ist, ich würde zum Beispiel immer empfehlen, aufgrund der Stigmatisierungsproblematik, die Sie eben schon angesprochen haben, im Jugendalter sehr gründlich zu diagnostizieren. Das passt ja zu der Zurückhaltung, die es überall noch gibt. Die ist berechtigt, aber eben hat auch so ihre Tücken, sage ich mal. Und aufgrund dessen, dass ja im Jugendalter auch vieles krisenhaft zugespitzt sein kann, allein durch Identitätskrisen nennen wir das, in dem bestimmte Veränderungen ja auch innerpsychische Schwierigkeiten hervorrufen, empfehlen wir eine sehr genaue Diagnostik, die das in den Blick nimmt, was ich eben beschrieben habe, nämlich wie ist die Selbstwahrnehmung ausgestaltet? Wie werden andere wahrgenommen? Sehe ich Hinweise auf eine solche Identitätsdiffusion, nennen wir das? Die Hinweise darauf geben, hier handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung. Und da gibt es sowohl bisher leider, finde ich, sehr viele diagnostische Instrumente eben aus dem Erwachsenenbereich. Wir modifizieren da inzwischen vieles, aber so rein aus dem Jugendalter entstandenes gibt es nicht so viel, wie wir uns wünschen würden, aber hinreichend Gutes, was wir jetzt auch also an der Uniklinik Köln seit 20 Jahren auch beforschen, dass wir ab dem Alter von 12, 13 Jahren gute diagnostische Interviews haben, um diese Bereiche, die wir nennen es auch die Ich-Schwäche, die fehlende, die Zerrissenheit in der Wahrnehmung des Selbst, in den Selbstrepräsentanzen, die Schwierigkeit, in Beziehung, kontinuierliche Beziehung zu anderen aufzubauen, dass das immer wieder so hin und her schlägt, was ich eben Schwarz-Weiß-Denken nannte, also zu verschiedenen Zeitpunkten idealisierte Beziehungswahrnehmung oder ganz verfolgende Beziehungswahrnehmung. Das alles ist in einem sehr gründlichen, mehrstündigen diagnostischen Interview gut zu erfassen, auch schon im Jugendalter. Je jünger die Kinder sind, desto weniger Instrumente haben wir zur Verfügung. Je jünger die Kinder, da sind wir alle noch zurückhaltend, auch wenn wir sagen würden, wir sehen schon Vorboten bei Kindern. Aber da ist es, da würde ich sagen, ist im Moment so die Praxis und auch die Forschung noch in den Anfängen.
Was gibt es denn oder gibt es Ursachen, die man definieren kann, sehen kann, wo Sie sagen, ja, also, ne, denn wir erleben das ja immer wieder, Menschen sind, oder Kinder und Jugendliche auch, sind in ähnlichen sozialen Kontexten geboren, machen ähnliche Erfahrungen, trotzdem erkrankt der eine und der andere nicht.
Ja, natürlich kann man was dazu sagen. Wir gucken uns natürlich auch immer sehr genau an, was sehen wir auch für Vorboten, habe ich eben gesagt, oder was sehen wir so in der Lebenslauf, im Lebenslauf oder in der Entwicklung eines Kindes für Hinweise, die eigentlich schon früh auf solch eine besondere, schwere Problematik hingewiesen haben. Aber wenn Sie auf die Ursachen verweisen, würde ich Folgendes sagen. Lange Zeit gab es ja eine Diskussion und fand ich auch eine viel zu frühe Festlegung. Traumatisierungen sind der Hintergrund oder bestimmte Traumaerfahrungen sind ursächlich für die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen. Davon ist man inzwischen weggekommen. Das hat sich so auch nicht nachweisen lassen. Was man sicherlich sagen würde, ist, dass auch Temperamentserfahrungen, also auch biologischer, genetischer Hintergrund, aber dann auch frühe Erfahrungen in den Beziehungen mit anderen begünstigen können. Persönlichkeitsstörungen zu entwickeln? Und was würde man da am ehesten sagen, wenn es sehr chaotische, aber auch überverwöhnende, mal verwöhnt, mal vernachlässigende Beziehungserfahrungen gibt, sehr viel Unsicherheit in den frühen Beziehungserfahrungen, dann wären das begünstigende Faktoren für die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen. Aber Sie kennen sich ja gut aus. Wir alle würden immer sagen, das ist schon auch unterschiedlich. Es gibt auch immer Ressourcen sowohl Beziehungserfahrung, auch genetisch, Also Sie hören schon, wie ich ein bisschen ringe um Worte, weil das nämlich gar nicht so einfach ist, sich festzulegen. Und weil mich es oft stört, wenn ich dann, ich finde es ganz wichtig zum Beispiel, Eltern die Diagnose und auch den Jugendlichen oder älteren Kindern die Diagnose mitzuteilen, dann stört es mich oft, wenn so eine ursächliche Festlegung da ist. Deshalb, weil dann ganz schnell die Idee von Schuld, von Verantwortung, von Unveränderbarkeit, in den Raum tritt. Und dann finde ich, ist das ist für alle das, was mir mein Ziel ist, nämlich wie können Veränderungen bewerkstelligt werden, ist das ungünstig. Deshalb ringe ich da so, weil ich es wichtig finde, sich klarzumachen, dass so etwas entstehen kann, aufgrund eben der von mir benannten Bedingungen, ohne dass ein klares Trauma vorliegen muss. Natürlich sehen wir auch Jugendliche mit schwerer Borderline-Persönlichkeitspathologie, mit schweren Traumaerfahrungen. Natürlich. Also natürlich kann das einer der Faktoren sein. Und oft würden wir auch sagen, natürlich gibt es auch Bindungstraumatisierung, aber ich möchte immer noch mal so die Vielzahl an Ursachen benennen, weil mich genau das, was Sie gerade sagten, finde ich oft ungünstig, wenn die Festlegung offen. Und in unserer Zeit neigt man sehr dazu, dass Schuld und Verantwortung so schlecht stehen gelassen werden kann, sodass ich das oft aus psychotherapeutischer, psychoanalytischer Sicht ungünstig finde.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann macht man eigentlich das nächste Problemfeld irgendwo auf, nur alleine damit, ne? Sie haben das vorhin im Eingang schon mal angesprochen, dass natürlich auch Borderline ja schon eine Kombination verschiedener Symptomatiken und so weiter ist. Insofern vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu zu den Komorbiditäten. Sie sprachen die Sucht an und so weiter. Also da wird die Depression, da sind ja einige Sachen, die da wahrscheinlich mit reinspielen.
Ja, vieles. Also deshalb habe ich eben ja schon gesagt, wenn die so viele Symptome da sind, kann man anfangen, überhaupt darüber nachzudenken. Aber die gängigsten, gerade im Jugendalter, die gängigsten Komorbiditäten sehen wir einmal mit depressiven Krisen, zum anderen mit auch schwereren suizidalen Krisen. Das ist jetzt keine echte Komorbidität, sondern das sind ja auch Folgen auch, genau. Zum anderen der ganze Bereich der Angststörung. Ich finde, das hat zugenommen, dass wir sehr viele sehen mit Angststörungen als komorbide, auch schwer zu behandelnde Problematik, also mit Panikattacken, die ja auch sehr so wie ein lebensbedrohliches Gefühl eigentlich machen. Dann der Bereich der Essstörung, habe ich eben schon angesprochen. Was ich ganz wesentlich noch finde, das ist es ist keine Diagnoseeinheit, aber der ganze Bereich der Alltagsdysfunktionalität, nämlich Schulabsentismus. Das ist ja nicht was wir jetzt diagnostizieren, aber das sehen wir so als ein nebenkomorbides Phänomen, was sehr viel Schwierigkeiten macht, ist, dass solche Jugendliche teilweise gar nicht mehr zur Schule gehen und nur noch zu Hause sind. Also das ist natürlich auch ein Ausdruck von Depressivität, aber auch von Angst.
Ja, und von eigentlich keine Alltagstauglichkeit mehr zu besitzen vor. Ne? Also so krank zu sein, dass ich den Alltag eigentlich nicht, mich dem nicht gewachsen fühle.
Genau. Und das ist ein dramatisches Symptom. Also deshalb, Sie hören ja schon vielfältig, Suchterkrankung, aber auch die Essstörungen haben ja auch oft Suchtcharakter. Die Magersucht ist, genau. Und bei schweren, da gibt es hohe Komorbiditäten, schlecht beforscht übrigens, der Bereich, die überschneiden zwischen Essstörung und Persönlichkeitsstörung. Ja, das sind so die gängigsten. Meistens vergesse ich was, weil es vieles gibt.
Genau. Ich denke aber auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ganz wichtig zu sehen, manchmal kommt sowas dann vielleicht ganz anders daher. Ne? Ich nehme an meinem Kind, Jugendlichen dann irgendwie vielleicht eine Essstörung wahr. Es muss ja auch nicht immer die schlimmste Ausprägung sein. Eine gewisse Depressivität und irgendwie dann erst fügen sich die Dinge hinterher zusammen, dass es eben eins ist, ne? Dass man das, und das, dafür fand ich das jetzt sehr hilfreich, dass man das auch mal einfach unter diesem Blickwinkel sieht, dass man nicht sagt, ach guck mal, wir haben hier einzelne Symptome, sondern das gehört schon irgendwie auch zusammen im Sinne der Persönlichkeitsstörung. Jetzt stelle ich meine ganz plakative Frage, wie ist es denn mit der Heilung? Also Heilung, ne? Das ist immer so Gesundung oder gesünder werden. Aber die Frage einfach, gibt es Kinder, Jugendliche, die wirklich mit einer Symptomatik auftauchen und, ich sag mal, 5 Jahre später ein gesundes Leben im Alltag und überhaupt führen können?
Antworte ich mal ganz knapp. Wenn zu uns sicher diagnostizierte Jugendliche mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch anderen Persönlichkeitsstörungen, es gibt ja auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen, ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörungen, in die Behandlung kommen, fange ich immer genau damit an. Es handelt sich um eine, entgegen dem schlechten Ruf, um eine Erkrankung, die in verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen mit verschiedenen Therapiemethoden evidenzbasiert, wie es heute ja so heißt, also sprich wissenschaftlich nachgewiesen, den Behandlungserfolg nachgewiesen haben. Also deshalb, der Ruf ist viel schlechter als notwendig, weil es wirklich evidenzbasierte, und zwar 4, das ist ja nicht gerade wenig, Psychotherapieformen gibt, die ihren Erfolg nachgewiesen haben. Das Problem übrigens, das habe ich eben noch nicht angesprochen, was im Jugendalter oft schwieriger ist, ist überhaupt die Jugendlichen dafür zu gewinnen. Weil natürlich das ganze Thema der eigenen inneren Ablösung, sich jetzt auf einen Erwachsenen psychotherapeutisch einzulassen, der hohe innere Widerstand, der da eine Rolle spielt, und eben auch das, ja, wie kann man es am besten sagen, vielleicht das Eingebundensein so in der, oder eingerichtet sein in der Problematik der psychotherapeutischen Behandlung oft entgegensteht. Sodass häufig eher auch nochmal kurze stationäre Aufenthalt, tagesklinische, teilstationäre Behandlung, im Moment wird bei uns jetzt auch eine aufsuchende Behandlung in den Blick genommen, nochmal andere Formen und Angebote sein sollen, um jüngere Jugendliche überhaupt in die Behandlung überzuleiten, nämlich damit sich das nicht so chronifizieren kann. Wenn das gelingt, kann ich klar sagen und kann auch sowohl aus klinischen Beispielen, oft kommen ja bei uns auch vormals behandelte Jugendliche noch mal ein paar Jahre später zurück und sagen, so wie es ihnen ergangen ist, dass die gesamten dramatischen Symptome, die ich aufgeführt habe, dass die sich deutlich verbessern können. Also allein schon, wenn sich die Selbstverletzungsneigung, die ja dann oft einen riesigen, und zwar wird einen zeitlichen, einen regelmäßigen Teil der Erkrankung einnimmt, dass sich das auflöst, dass das nicht mehr notwendig ist als Gefühl, dass das meine einzige Lösung, um meine inneren Schwierigkeiten irgendwie aushaltbar zu machen. Und das andere auch diese, was Sie eben so angesprochen haben, die fehlende Alltagstauglichkeit. Wenn die beiden Bausteine hergestellt sind, dann kann ich doch eindeutig sagen, es gibt eine klare Verbesserung. Und wir haben Studien dazu auch durchgeführt. Wir sind noch dran. Im Moment haben wir sowohl unsere tagesklinische Behandlung, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, haben wir mal untersucht und haben mit riesigen Fallzahlen 300 Jugendliche, die wir da schon untersucht haben, haben gute Ergebnisse gefunden, dass sich der gesamte Bereich der Affektdysregulation, nennen wir das, also der Unfähigkeit mit Gefühlszuständen umzugehen, ohne dass das kippt in Krisenhaftes, dass wir das deutlich verbessern können. Und das sind wir jetzt nicht die einzige Studie, das hat es in verschiedenen auch schon nachgewiesen worden. Und auch in einer Langzeituntersuchung, die wir gemacht haben, zeigt sich auch, dass die Jugendlichen, die in Behandlung gehen, auch sich deutlich verbessern. Mhm. Ob man alle Aspekte, die ich eben angesprochen habe, psychotherapeutisch verändern kann, ja, mit einer Langzeitbehandlung im günstigen Fall auch. Aber das, was ich benannt habe, reicht ja schon.
Ja, das wäre schon sehr viel. Dann gehen wir mal über in den Bereich der Therapie. Wie sieht denn Therapie aus? In der Klinik, in der Tagesklinik? Gibt es Gruppenangebote? Gibt es Medikamente? Wie nehmen Sie die jungen Patientinnen und Patienten da an die Hand?
Also zum einen, ich fange mal mit den Medikamenten an. Es gibt kein Medikament, was die Persönlichkeitsstörung behandeln kann, nur die Begleitsymptome, also die Angstproblematik, die Depressivität, die Stimmungsschwankungen zum Teil können günstig beeinflusst werden über Medikation, aber die gesamte Problematik ist nicht behandelbar. Wir in der Tagesklinik fangen mal ganz einfach erstmal an. Was sind so die Bausteine? Wir bieten 12 Wochen Behandlung an für Jugendliche mit Persönlichkeitsstörungen. Wir behandeln ab dem Alter von 12 Jahren bis einschließlich 17 Jahre. Und wir setzen einen großen Schwerpunkt darauf, dass die Jugendlichen wieder alltagsfunktional werden oder, wenn sie es noch sind, bleiben. Also sprich, die gehen immer den halben Tag auch in die Schule und wir begleiten das. Also wenn Panikgefühle sind, dann begleiten wir auch sowohl durch Vorbesprechen der Schwierigkeit, in die Schule zu gehen, aber auch schon allein durch die Setzung, dass die Jugendlichen wieder zur Schule zurückgehen müssen. Auch das ist zunächst mal ja auch was Haltgebendes. Angesichts dem inneren Schwanken ist das auch schon ein Baustein der psychotherapeutischen Arbeit. Dann bieten wir zweimal pro Woche Gruppenpsychotherapie, zweimal pro Woche Einzelpsychotherapie an, eine Körpertherapie, sehr viel alltagsbezogene Gespräche, Elterngruppen. Also es ist ein sehr umfassendes Programm, woran Jugendliche und auch Eltern und Familien beteiligt werden und eben ein Schwerpunkt der Einstieg wieder in die Alltagsfunktionalität, die Verbesserung. Wir arbeiten da auch mit der Klinikschule zusammen, sodass wir eben auch Möglichkeiten haben, wenn lange kein Schulbesuch war, dort erstmal einen Einstieg wieder zu finden in überhaupt schulbezogenes eine Alltagsfunktionalität.
Und im Vergleich dazu in der Klinik, wie sieht das aus? Muss ich mir das so vorstellen, dass vielleicht Patientinnen oder Patienten, die jetzt deutlich stärker vielleicht suizidale Symptome haben oder stärker betroffen sind, dass die dann stationär in der Klinik sind und die anderen eher in der Tagesklinik? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und was passiert dann in der Klinik noch vielleicht nochmal anderes?
Also wenn eine Jugendliche akut suizidal ist, also sprich zu einem bestimmten krisenhaften Moment nicht zusichern kann, dass sie sich nicht vielleicht was antun könnte, dann gehört sie und wird sie bei uns vollstationär auf der geschützten Jugendstation behandelt. Da geht es dann vorwiegend um Sicherungsaspekte. Und wir nennen das dann eben sozusagen die Entaktualisierung der Krise, der Wiederberuhigung. So, das Ziel ist letztlich eben, das soll währenddessen auch begünstigt werden, dass eine teilstationäre Behandlung laufen kann. Und auch während einer tagesklinischen Behandlung kann es ja zu einer kurzen suizidalen Krise kommen. Das wäre immer Teil auch unseres Behandlungsvertrages zu sagen, wenn dem so ist, wir brauchen eine Eigenverantwortung der Jugendlichen, uns anzuzeigen. Jetzt bin ich aber so sehr am Rande meiner Möglichkeiten, ich kann es nicht mehr zusichern, dann steht Schutz im Vordergrund. Dann geht es eben auch kurzzeitig für ein paar Tage zum Beispiel auf die geschützte Station und dann wird bei uns weiter behandelt. Also Sie hören schon, es ist Teil der Behandlung, damit auch umzugehen. So wie die Selbstverletzungen sind Teil von Beginn an, es ist Teil unserer Behandlung, dass wir überhaupt zunächst mal mit den Jugendlichen explorieren wollen. Gibt es überhaupt eine innere Bereitschaft, sich vorzustellen, dass man ohne Selbstverletzung zurechtkommen könnte und will ich daran arbeiten? Also eine Eigenmotivation ist natürlich das Minimum, was wir brauchen für jede Form von psychotherapeutisch geprägter, mit der Psyche arbeiten, Behandlung.
Aber da kommt Ihnen natürlich auch sozusagen erschwerend hinzu, dass im jugendlichen Alter einfach häufig auch ohne jede Erkrankung natürlich mal Widerstand da ist und gerade von erwachsenen Personen, ne, dass das so ein, da muss ich mich erst finden. Also ich glaube, das ist einfach, das ist auch das, was hinterher ja im Erwachsenenalter, da ist die Identität an der Stelle ein bisschen klarer aufgestellt und dann auch der Umgang mit Hilfspersonen oder Hilfsangeboten vielleicht nochmal ein bisschen anders und einfacher wird. Ne?
Ganz klar. Ne? Also manchmal ist es so, wir brauchen immer die Eltern dabei, die das unterstützen, aber manchmal ist es so, wenn die Eltern sehr stark was wollen, wollen die Jugendlichen aber gerade gar nicht in der psychotherapeutischen Behandlung. Also das, all das, was Sie gerade gesagt haben, spielt natürlich von dem Alter her da eine Rolle.
Wie sieht es denn aus, sagen wir mal, Klinik und Tagesklinik sind soweit ganz gut absolviert und es geht wieder ganz in den Alltag nach Hause. Wie geht es da weiter? Das ist ja nicht ein so und jetzt läuft alles wieder, sondern was passiert im Anschluss?
Also wir jetzt in unserer Tagesklinik, wir helfen nicht nur bei der Suche, sondern fädeln eigentlich schon, wenn wir sehen, dass die Jugendliche am Ende der tagesklinischen Behandlung hinreichend auch weiterhin eigenmotiviert ist, psychotherapeutisch zu arbeiten. Das ist das Ziel eigentlich unserer Behandlung, dann fädeln wir das ein und suchen auch oder helfen bei der Suche so weit, dass sogar schon ambulante Kontakte während der tagesklinischen Zeit zustande kommen.
Gibt es denn noch andere Unterstützungsangebote, also die die Familien, die Betroffenen unterstützen in ihrem Alltag oder ja, also die jetzt quasi gar nicht so unbedingt mit dem Klinikalltag zu tun haben?
Also zunächst mal gibt es natürlich den Bereich der ambulanten Psychotherapie, der im Übrigen, das wissen Sie aber ja genauso wie ich, der im Moment durchaus in Köln belastet ist, weil es ist eben, genau, es sind einfach sehr viele Nachfragen, eigentlich überall, ne? Ich wollte gerade sagen, das kann man eigentlich genau verallgemeinern. Das macht eine Schwierigkeit aus. Naja, teilweise gibt es natürlich auch über Jugendämter Einzelfallhilfen und Ähnliches. Das finde ich manchmal hilfreich, aber manchmal auch nicht ausreichend. Und eben die Zusammenarbeit zwischen Psychotherapie und solchen Maßnahmen wäre günstig. Soweit ich weiß, gibt es im Moment wenig an ambulanten Elterngruppen beispielsweise solchen Angeboten, falls Sie an sowas dachten. Also meines Wissens gibt es wenig und was würde man ja auch empfehlen? Also das, was ja auch die Wirksamkeit am ehesten nachgewiesen ist, ist natürlich schon, dass es in eine solche Richtung geht.
Nee, ich meinte auch eher, wenn überhaupt zusätzlich, ne, ergänzend zur ambulanten Psychotherapie. Also unsere Erfahrung hat jetzt so ein bisschen gezeigt, dass es aber jetzt nicht Borderline-spezifisch, sondern was so den Hilfebedarf bei Kindern und Jugendlichen angeht, dass es inzwischen schon eine ganze Menge Organisationen, Institutionen gibt und Angebote. Das Problem ist aber, dass die nicht gefunden werden. Wir haben jetzt uns deshalb aufgemacht und sagen, wir müssen das irgendwie mal ein bisschen besser sichtbar machen. Da gibt es also jetzt Initiativen, eine Plattform aufzubauen. Was wir mal gemacht haben, ist, wir haben ganz viel dabei uns auf der Website zusammengestellt, was sehr unterschiedliche Ansatzpunkte sind. Ne? Also eine Chatbereitschaft Beratung von Jugendlichen für Jugendliche kann an manchen Stellen hilfreich sein. Ob das jetzt da hilfreich ist, weiß ich nicht. Es gibt schon einiges inzwischen. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch hinkommen, dass solche Sachen auch genutzt werden, vielleicht auch schon in dem präventiven Sektor, wenn es eben noch nicht so weit ist, um manche Krisen auch nicht entstehen zu lassen. Ne? Das wäre so der, Traum.
Also wir selber haben immer mal darüber nachgedacht, ob wir eine Früherkennungsambulanz einrichten. Das wäre dann eben so etwas, was man auch irgendwie nochmal überlegen müsste, ob man das verorten würde, irgendwie noch mit anderen Organisationen, mit schulischen Einrichtungen und Ähnlichem. Was ich persönlich oft problematisch finde, ist, dass bei der Borderline-Pathologie nicht zu vergessen ist, dass es ja sehr häufig um Spaltungsprozesse geht, die eben, wozu es Erfahrung und Schulung benötigt, die gut aufzulösen. Sodass eben, je nachdem, was angeboten wird, meiner Erfahrung nach, das nicht unbedingt hilfreich ist.
Okay. Genau. Ja, das meinte ich auch eben damit.
Nicht, genau, das ist nicht noch, ne, also weil allein durch dieses gut gegen schlecht, Eltern versus Jugendlichen, Schule schlecht versus, also sie, genau, nur in Andeutung eben durch diese Spaltungsprozesse, die sind oft sehr verführerisch und wenn die nicht hinreichend aufgelöst werden, wird eigentlich ist wenig Hilfreiches kann dann entstehen für Jugendliche mit so einer.
Nee, das meinte ich auch eben. Ne? Also das muss nicht immer speziell in dem Fall hilfreich sein, aber so die insgesamt die Erfahrung ist bei mir angekommen. Es gibt schon gute Initiativen. Man muss immer gucken, was, wann und für wen. Ne? Und das geht eben nicht mit der Gießkanne. Und hier haben wir es ja auch nochmal in einer ganz besonderen Situation zu tun.
Da kennen Sie sich wahrscheinlich auch besser aus. Da sind wir, wären wir immer dankbar für einen Austausch, weil, genau, Sie hören schon, dass ich sehr genau immer prüfen würde, ob das wohl wirklich was Hilfreiches ist.
Deshalb haben wir uns jetzt auch mit Experten zusammengesetzt. Wenn man so eine Plattform aufbaut, muss das natürlich valide sein, was da steht und muss klar sein, dass man das empfehlen kann. Wie ist es denn aber mit den Angehörigen dieser betroffenen Kinder und Jugendlichen, also erstmal den Eltern und vielleicht auch den Geschwistern oder so? Was können die tun und wie können die unterstützen? Weil das ist ja schon ein wichtiges System.
Ja. Das, was wir so am häufigsten sehen, das eine ist, wodurch wir versuchen, das früh aufzugreifen, wäre, das hatten Sie eben ja auch schon gehört, dass die frühe Aufklärung auch ein genaues Verständnis von der Problematik soll ja dazu dienen, einerseits ein Verständnis für die Hintergrundschwierigkeiten auch bei den Eltern zu hervorzurufen, aber andererseits sehen wir häufig, dass zu viel, wie könnte man sagen, Identifizierung mit so einer entschuldigenden und pathologisierenden Haltung nicht so günstig ist. Also das heißt, wir würden immer sagen, auch die Information für Angehörige, dass zum Beispiel, also das, was ja am meisten von solchen Jugendlichen vermieden sind Stressoren. Und Schule stellt natürlich immer vielfältige Stressoren dar. Und die Entschuldigung von schulischen Verpflichtungen, also ne, die Jugendliche kann das gar nicht, ist bei dieser Diagnose nicht hilfreich, sondern eher das Haltgebende. Also Strukturen sind haltgebend, Verpflichtungen können haltgebend sein. Also was wir nach der Pandemie zum Beispiel häufig gesehen haben, war auch die Neigung von Schulen, vieles zu entschuldigen, natürlich auch aus einer Hilflosigkeit heraus, auch aus dem schlechten Gewissen, was wir ja in der Pandemie mit den Kindern und Jugendlichen nicht so ganz gelungen vielleicht umgegangen sind. Und das ist nicht hilfreich. Also jeder weiß auch bei einer Angstsymptomatik, die wird gravierender, wenn man immer mehr vermeidet. So, das wäre zum Beispiel was ich Eltern, Familien, Angehörigen mitteilen würde, dass es wichtig ist, gut informiert zu sein und sich klar zu machen, dass so eine haltgebende Haltung hilfreich ist. Vielleicht auch entgegen dem
Wunsch nach Vermeidung, die die Jugendlichen dann oft haben.
Vielleicht noch mal eine Frage an Sie, auch als jemand, der nah an der Wissenschaft ist. Kann es denn sein, dass wir in 10, 15 Jahren vielleicht, ja, dass es Medikamente gibt, dass es Entwicklungen gibt, die die Behandlung von Borderline erleichtern wird?
Also, wenn ich jetzt mal auf die Medikamentenforschung zurückblicke, hat sich jetzt da ja in den letzten 30 Jahren nicht so, genau, nicht was entwickelt, was jetzt da hoffnungsvoll wäre. Gleichzeitig würde ich sagen, bei der vielen Forschung, den vielen spezialisierten Angeboten, was jetzt den psychotherapeutischen Bereich anbelangt, wäre ich sehr hoffnungsvoll, dass frühe Diagnose, frühe Behandlung, also in den Blickpunkt zu nehmen, dass es sich ja um eine Beziehungspathologie handelt. Also unser therapeutischer Ansatz nimmt vor allem eben die inneren Beziehungsmuster in den Blick und bearbeitet das in der therapeutischen Beziehung. Und andere Ansätze, die ein bisschen anders arbeiten, sind auch erfolgversprechend. Also, dass sich da noch mehr tut und durch frühere Adressierung, vielleicht auch mit den Schwierigkeiten, das ist ja noch Neuland, was wir jetzt hier heute besprechen. Also wie kann man die Jugendlichen mit ihren spezifischen Schwierigkeiten allgemein und dann auch noch mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung besser therapeutisch abholen? Doch, da hätte ich die Hoffnung, dass sich da noch mal vieles tut.
Vielen, vielen Dank. Ich finde, da war überhaupt viel Hoffnung drin. Also auch einfach zu hören, dass man da ganz gut den Weg auch wieder rausfinden kann. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Vielen Dank für das schöne Gespräch bis hierher. Ja. Und jetzt kommt die persönliche Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit?
Fahrradfahren, haben Sie eben schon mitbekommen. Genau. Wie jeder Psychotherapeut das auch macht, ist auch immer die Eigensupervision, die Intervision vonnöten, dass man gut damit umgehen kann. Und natürlich der Ausgleich. Wie hat neulich mein ehemaliger Lehrer Otto Kernberg gesagt, dass man guckt, dass man zu verschiedenen Zeitpunkten sich nicht zu viel Belastung gleichzeitig zumutet.
Vielen, vielen Dank. Ja, und ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebes Publikum. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause bei Redselig bis Ende August und dann spreche ich mit Armin Rösel, der bei der Deutschen Depressionsliga den Pressebereich verantwortet und sehr, sehr aktiv ist, und ich spreche mit ihm über seine Arbeit und seine eigene Erfahrung aus seiner Betroffenheit. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.